Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen, von Menschen.
Diskutieren, verstehen, inspirieren. Mit Themen für MacherInnen in und für die ländlichen Räume. Das ist der Podcast Landaussichten.
Moin, liebe Leute, hier ist wieder Landaussichten der Andreas Hermes Akademie. Heute mit mir, Marika Buskeppeleit, zum Thema: Was macht eigentlich ein Forschungs- und Transferservice an einer Fachhochschule bzw. Hochschule, Klammer auf, mit Umlandbezug zum ländlichen Raum, Klammer zu, Fragezeichen. Und heute spreche ich mal wieder mit einem sehr spannenden Menschen, nämlich Matthias Hauf. Er ist nämlich Leiter der zentralen Einrichtung Forschungs- und Transferservice an der Fachhochschule Potsdam. Und magst du dich, Matthias, unseren Zuhörern und Zuhörern einmal kurz vorstellen, die dich noch nicht kennen, und uns erzählen, was bedeutet es eigentlich, diese Position zu haben und wie sieht dein Alltag so aus?
Also mein Name ist Matthias Hauf. Ich leite hier an der Fachhochschule Potsdam das Team des zentralen Forschungs- und Transferservice. Und wir versuchen bestmöglich die Voraussetzung zu schaffen, dass unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Projekte mit Partnern in der außerhochschulischen Praxis durchführen können.
Kannst du mal ganz kurz einige Partner, Partnerinnen aufzählen, damit wir uns ein Bild machen können? Was sind das für Organisationen?
Ja, also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Vielleicht müssen wir da nochmal einen kurzen Blick auf die Fachhochschule Potsdam werfen, die ja jetzt keine besonders große Hochschule ist, aber sehr verschieden aufgebaut mit Sozial- und Bildungswissenschaften, Architektur, Städtebau, Kulturarbeit, Restaurierung, Bauingenieurwesen, Design. Wir sind also dafür, dass wir so relativ klein sind, sehr vielseitig, aber nicht so besonders technisch, wie es andere sind. Also wir haben keinen Maschinenbau, keine Verfahrenstechnik, keine Biotechnologie oder sowas. Weshalb wir gar nicht so stark auf Unternehmen ausgerichtet sind wie andere vielleicht, sondern mehr auf Akteure aus der gesellschaftlichen Praxis, also sprich soziale, kulturelle Träger, kommunale Unternehmen, Kommunen, auch selbst kommunale Verwaltungen oder eben auch die Zivilgesellschaft.
Ja, das hat gar keine Relevanz, weil wir kommen ja gleich nochmal auf das Wort Transfer. Aber so erstmal nur so als ersten kleinen Blumenstrauß. Was macht ihr eigentlich? Wer seid ihr eigentlich? Und was kann man bei euch studieren oder auch beforschen an Themen? Vielleicht mal so ein bisschen die Genese von Forschungs- und Transferprojekten. Wie entstehen die? Gibt es da Ausschreibungen? Habt ihr eigene Ideen und könnt auf Drittmittelgeber zugehen? Welche Relevanz hat das überhaupt für die Hochschule? Also der Transfer in die Lehre beispielsweise ist ja auch eine Form von Transfer. Und habt ihr, einen Leitgedanken, nach dem ihr euch orientiert auch, das ist wichtig und richtig für uns und das eher nicht?
Also aus meiner Erfahrung werden ja die Begriffe oft auch durcheinander geschmissen. Also was heißt Forschung, was ist Transfer? Da gibt es verschiedene Abstufungen, verschiedene Formen. Als Fachhochschule oder Hochschule für angewandte Wissenschaften ist das bei uns auch geht das wirklich auch so ein bisschen durcheinander. Also wir sind anwendungsorientiert tätig und da ist Forschung auch oft quasi eine Art von Transfer. Vielleicht jetzt nicht immer der knallharte Technologietransfer, aber Wissenstransfer. Und wie kommen wir zu den Themen? Natürlich gucken meine Kollegen, Kolleginnen hier im Team auch nach Ausschreibungen. Was wird gefördert? Welche Programme gibt es? Wo können wir uns beteiligen? Wo passen wir hin? Teilweise kommen die Ideen von Professorinnen und Professoren oder wissenschaftlichen Mitarbeitenden selbst, indem die sagen, ich hätte da mal eine Idee, ich suche einen Praxispartner oder ich suche eine Finanzierung für eine Idee. Und natürlich kommen auch Leute aus der Praxis, die sagen, Mensch, ihr habt da einen Studiengang urbane Zukunft, wir haben hier gerade Fragestellungen in der Stadtentwicklung oder einer Quartiersentwicklung und die würden wir gerne mit euch bearbeiten.
Aber da sind wir ja auch schon ganz dicht dran an diesem praktischen Umsetzen von Transfer. Also das geht offensichtlich von beiden Seiten aus, also von euren Partnerinnen und Partnern, aber auch von der Hochschule selbst, also Akteure, die sich einfach einbringen wollen und einbringen müssen auch. Wir kommen ja auch noch auf das Thema Geld und Finanzierung solcher Truppen, die forschen dürfen. Wie nachhaltig kann man als Hochschule wirken, wenn Ergebnisse auf den Tisch liegen? Du sprachst eben auch zum Beispiel von Quartiersentwicklung.
Naja, das frage ich mich manchmal auch, wie nachhaltig bestimmte Sachen sind. Und ich will da nicht in irgendein Gejammer kommen. Aber als Hochschule sind wir natürlich in gewisser Weise chronisch unterfinanziert. Und wir gucken immer, wie können wir Projekte machen, um Dinge voranzubringen, auch uns selber voranzubringen. Also es geht nicht immer nur um Forschung und Transferprojekte, sondern auch in der eigenen Entwicklung, die zum Beispiel Qualifizierung wissenschaftlichen Nachwuchs. Unser Transferservice zum Beispiel, der ist über Jahre auf Drittmittel angewiesen, auf Projekte angewiesen. Das ist dann natürlich so ein bisschen die Frage, wie nachhaltig ist das Ganze, weil per se sind Projektfinanzierungen nicht schlecht, weil so kann man Ideen ausprobieren und kann gucken, was man davon umsetzen kann. Aber wir haben natürlich das Problem, dass wir als Hochschule eher ein Katalysator sind. Wir stoßen Sachen an, wir bringen sie voran, wir machen das mit einer Projektfinanzierung. Was dann davon nachhaltig ist, das ist, glaube ich, auch nicht mehr so ganz in der Hoheit der Hochschule, sondern es geht dann eben wirklich darum, werden Sachen in der Praxis angewendet, setzen Kommunen irgendwas um, finden sich Träger, die in der Praxis ja mit Ideen wirtschaften können.
Matthias, ich habe vor einigen Jahren schon mal mit der Hochschule Neubrandenburg ein ähnliches Gespräch geführt. Das wurde kein Podcast, sondern es war der Beginn einer kleinen Reise in der Zusammenarbeit und dem Diskurs mit Hochschulen in und für die ländlichen Räume auch. Und da habe ich auch ganz klar gehört, das, was du auch gesagt hast, Projekte sind immer auch ein Katalysator für uns, weil wir müssen uns immer wieder neue Gedanken machen und kommen dann nicht in so eine Dauerforschungsschleife, sondern müssen immer wieder neue Ideen aufsetzen, was bringt uns als Hochschule und gegebenenfalls auch dem Transferpartner weiter und was kann dann davon genutzt werden. Wir hatten allerdings auch die Diskussion, macht eine Sockelfinanzierung von einem Team, was kontinuierlich fest angestellt ist, Sinn? Und da war die Antwort, die ich damals bekommen habe, sehr laut ja. Ne? Zum Beispiel eine Position, die ausschließlich die Kommunikation aus diesem Bereich heraus übernimmt, die nicht immer wieder durch Zwischenfinanzierungen möglicherweise aufrechterhalten wird oder die sogar gehen muss, weil das Projekt zu Ende ist. Aber so eine kontinuierliche Kommunikationsperson, um nur ein Beispiel zu nennen. Wie würdest du das finden? Wäre das ein guter erster Schritt, um zu sagen, diese chronische Mittelknappheit, ist auch ganz schön zermürbend auf der anderen Seite.
Ja, na grundsätzlich natürlich. Eine Sockelfinanzierung, eine sichere und feste, ist immer hilfreich, weil es bei vielen Projekten ja auch darum geht, man macht ja selten ein Projekt und dann ist es vorbei, sondern und dann sucht man sich was völlig anderes. Also es entwickelt sich ja über die Zeit, es entwickeln sich Netzwerke, die ja auch funktionieren, weil sich Vertrauen aufbaut und so weiter. Und das ist eben immer besser mit einer Sockelfinanzierung zu lösen als mit permanenten Projektfinanzierung, wo Personen eben manchmal schon vor Ende eines Projektes wechseln, weil sie ja wissen, das Projekt läuft aus und ich suche mir irgendwas anderes. Ich glaube aber auch, dass das Thema, es geht ja auch, was wir eben schon hatten, wie nachhaltig ist das alles, sehr komplex ist und dass es eben über die Finanzen hinausgeht. Nur Finanzen alleine führen ja auch nicht zum Ziel. Es müssen also wirklich Kümmerer dabei sein, die einfach Interesse am Organisieren haben. Der Kümmerer oder die Kümmerer machen ja den Transfer nicht, sondern sie sind also sozusagen die Spinne im Netz. Sie müssen dann eben Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler sozusagen motivieren, mit einzusteigen, inhaltlich zu arbeiten. Die wiederum brauchen ja auch Ressourcen. Und damit meine ich Zeit, nicht unbedingt Geld. Denn gerade an Fachhochschulen haben die eine hohe Lehrbelastung. Und wenn man sich mal so ins Hochschulgesetz anguckt, was die noch alles machen sollen an Aufgaben, dann kann ich auch verstehen, wenn wir immer wieder erleben, dass Leute sagen, ja, ist ein interessantes Thema, aber passt momentan überhaupt nicht. Ich habe einfach keine Zeit. Und es braucht natürlich auf der anderen Seite dann auch immer noch, und da wären wir wieder bei Vertrauen und bei langfristigen Netzwerken, es braucht eben auch Menschen, die jetzt nicht in der etwas komplizierten, komplexen Denke von Hochschulen drin stecken, die in der Praxis agieren, aber einfach offen sind und sagen, ich mache das mit denen. Hört sich zwar alles ein bisschen komisch an, was die da so machen und wie die sich so organisieren, aber ich lasse mich drauf ein. Und dafür braucht es eben Personen, die länger dabei sind. Und Das geht sicherlich deutlich besser mit Sockel als mit Projektfinanzierung.
Ja, ich höre auf jeden Fall raus, also Rollen zu definieren, wie Netzwerkmanager, Managerin beispielsweise, Kommunikatorin, Kommunikator. Da sind wir schon ziemlich nah an dem, was wünschenswert wäre, ne? Um auch so eine Vertrautheit aufzubauen, das Netzwerk stabil zu halten. Wir wissen alle, ein Netzwerk funktioniert nur so gut, wie gut man es pflegt. Ne?
Ja.
Und ich weiß auch aus Neubrandenburg, dass dort ein runder Tisch existiert. Mir ist jetzt der offizielle Begriff gerade nicht parat, aber wo eben auch BürgermeisterInnen mit am Tisch sitzen, Landräte, vielleicht auch der Staatssekretär für die Region, Verantwortliche, einige Wirtschaftsvertreter oder du sagst, wir sind auch mehrheitlich in einem Kontext soziale Einrichtungen, gesellschaftsrelevante Einrichtungen unterwegs, dass man so einen Fundus an Menschen an einen Tisch bringt, vielleicht einmal im Jahr, zweimal im Jahr, um gemeinsam zu gucken, was macht Sinn, was macht nicht Sinn? Haben wir ein Ziel für die Region und was könnt ihr dabei mit anstoßen oder auch nicht anstoßen? Brauchen wir vielleicht noch eine Partnerhochschule, die einen anderen Part leisten kann? Inwieweit ist sowas für euch in Potsdam relevant?
Ja, unbedingt. Sowas machen wir auch. Wir machen solche Formate manchmal zentral. Viele solcher Formate laufen aber auch dezentral. Also weil der Austausch ja in der Regel weniger das organisatorisch-administrative zum Inhalt hat, sondern austauschen sollen die Leute sich ja auf inhaltlich-fachlicher Ebene, um zueinander zu kommen und daraus Projekte zu kreieren nachher. Wir haben gute Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit mit Formaten, die in der Corona-Zeit leider ein bisschen gelitten haben. Die hießen bei uns zum Beispiel Kooperationstische und Kompetenztische, wo wir sozusagen die Kompetenztische eher inhaltlich, fachlich organisiert haben, wo Leute zu einem bestimmten Thema zusammenkamen und sich ausgetauscht haben, und die Kooperationstische, wo wir gezielt versucht haben, zu bestimmten Fachthemen unser wissenschaftliches Personal mit Praxisakteuren zu verbinden.
Mhm.
Und wir sind jetzt gerade wieder in der Phase, dass wir überlegen, das wieder neu zu beleben, nachdem die letzten Jahre da ja irgendwie uns alle gefordert haben, neu zu denken und wieder neue Kommunikationsformen aufzulegen. Und da sind sicherlich auch hilfreich, dass wir in der Zwischenzeit, wir haben ja so ein Tiny House auf Rädern, unser FAP-Mobil, dem wir in die Region fahren können, wo wir versuchen, eben Gespräche vor Ort anzukurbeln. Unsere Präsenzstelle in Luckenwalde, die wir da gemeinsam mit der Technischen Hochschule Wildau betreiben, als Anlaufpunkt, wo Leute aus der Region hinkommen, wo wir auch Veranstaltungen machen. Also letzte Woche, ganz interessant, fand der Brandenburger Science Slam da statt. Es ist aber auch so, dass Professoren aus der Hochschule dort Vorträge halten und mit Besuchern dann, die zu den Vorträgen kommen, ins Gespräch kommen. Und ich habe von einem gehört, von einer der letzten Veranstaltungen, die war im, ich weiß es gar nicht, im Januar oder Februar, wo der Professor auch Studierende mitgebracht hat und so begeistert war, dass sogar einige der Studierenden dort am Rande der Veranstaltung gleich ein Jobangebot erhalten haben. Also ich glaube, wir müssen auch immer wieder neue Formate ausprobieren, uns nicht nur auf die alten verlassen. Aber ja, deine Frage war ja, bringen wir Leute zusammen? Kann ich ganz klar sagen, machen wir, wollen wir auch.
Ja, ich glaube, sonst macht das Ganze auch gar nicht Sinn und dann entsteht so ein Elfenbeinturm, ne? Ich finde das mit dem Mobil ja eine coole Idee und natürlich auch mit den Präsenzstellen. Und meine Frage, die danach folgt jetzt ist, und wir sind ja im Podcast Landaussichten und nicht Hochschulaussichten. Mhm. Was hat eure Arbeit direkt auch mit dem Thema ländliche Entwicklung zu tun? Also ich könnte jetzt so ein paar Punkte schon aufzählen. Euch ist es wichtig, in die Region zu gehen, eine Relevanz darzustellen, mit den Bürgerinnen und Bürgern und den anderen Protagonisten zu sprechen. Inwiefern kann man aber sagen, fühlt ihr euch als Hochschule für die Region?
Ja, auch das ist sowas, wo ich glaube, man kann das nicht so pauschal sagen. Wir fühlen uns als, also die Hochschule als Organisation ist natürlich extrem heterogen. Es gibt, glaube ich, kaum eine andere Organisationsform, die so hohe Freiheitsgrade hat, gerade auf der Ebene des wissenschaftlichen Personals. Und die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen orientieren sich natürlich eher an ihrer Fachcommunity als an irgendwelchen regionalen Begrenzungen. Das hängt dann sehr stark auch von ihren Arbeitsgebieten ab. ob sie sagen, ja, das ist ein Arbeitsgebiet, da ist die Region von mir aus mein Reallabor, da teste ich alles aus. Andere sagen eher, na, ich habe meine Netzwerke und mein Thema, das ist so global, ich bin international unterwegs. Ich habe aber keine Berührungsängste, quasi den Dolmetscher zu spielen zwischen global wissenschaftlichen Ergebnissen und der Region, wenn es darum geht, Spezialwissen irgendwo anzuwenden.
Ja.
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir das in unser Leitbild jetzt so verankert hätten, dass wir eine Hochschule für die Region sind, aber wir sind als Fachhochschule natürlich regional verankert und haben auch den Anspruch, anwendungsorientiert in die Region zu wirken. Aber das geht ja auch schon mit den Absolventen los, die natürlich auch nicht ausschließlich in der Region bleiben, sondern über die Region hinaus, über das Bundesland hinaus, über die Bundesrepublik Deutschland hinaus, auch über Europa hinaus, nachher arbeiten.
Ja, das ist richtig. Das kann man natürlich überhaupt nicht mehr beeinflussen. Der bleibt hier in der Region und ist weiterhin wirksam. Ne? Das ist ja dann so ein ständiger Erneuerungsprozess auch, der ja auch total spannend ist.
Ja, na, was wir natürlich schon machen, ist das, was ja auch eigentlich, finde ich persönlich, eine schöne Sache ist. Es gibt ja duale Studiengänge, die wir mit Praxispartnern auflegen, deren Sinn ja ist, dass die Praxispartner Mitarbeitende aus ihren Unternehmen zu uns zum Studium schicken und dann gleich die Verzahnung haben zwischen Hochschule, wissenschaftlichen Erkenntnissen, Praxis, Herausforderungen und natürlich auch dem wichtigen Thema Nachwuchssicherung in der Praxis oder dann auch in der Region. Dazu gehören zum Beispiel auch regionale Bauunternehmen oder Wasserversorger. Die sehen das natürlich auch als Chance, Mitarbeiter langfristig zu binden, indem sie ihnen während quasi der Arbeit ein Studium ermöglichen.
Es passt ja auch immer gut in die Konzepte. Also Fachkräftemangel gibt es ja fast bundesweit. Und ich denke in Brandenburg genauso. Und da ist es ja eine gute Möglichkeit, schon früh Kontakte zu knüpfen und die Mitarbeitenden an sich zu binden. Duale Studiengänge sind da, glaube ich, eine ganz tolle Möglichkeit. Gibt es auch noch andere, ja, sage ich mal, Projekte, Initiativen, wo Unternehmungen jeglicher Art auf die Studierenden zukommen können und quasi für die Unternehmen oder Organisationen werben können?
Da muss ich in gewisser Weise passen. Ich weiß gar nicht so richtig. Also wir haben eine Absolventendatenbank. Also es gibt da so die Möglichkeit, im Netz Stellen, also Praktikumstellen oder so Stellen anzuzeigen. Jetzt bin ich deshalb so ein bisschen vorsichtig, weil wir haben gerade ein bisschen umorganisiert und auch unseren Webauftritt neu gemacht. Ich bin mir gar nicht so richtig sicher, wie dann wirklich der aktuelle Stand ist.
Wäre aber ja vielleicht mal spannend, denn über einen Praktikumsplatz könnte man ja als Unternehmen und Unternehmung auch nochmal Studierende nach ihrem Abschluss an sich binden. Ne? Also nur mal so eine Idee, kann man ja mal drüber nachdenken, wie.
Ja, aber das ist eben auch oft so, dass das wirklich Tatsache, das ist eben die Komplexität der Hochschule. Also ich bewege mich mit unserem Team, wir bewegen uns eher so auf einer zentralen strategischen Arbeitsebene. Und gerade so Praktikumsangebote und so, die gehen sehr oft von den Praxispartnern. Warum sollen die jetzt zur Zentrale kommen? Die schicken die direkt in den Fachbereich Bauingenieurwesen zum Beispiel. Und dann wird das alles dezentral quasi bearbeitet. Also da habe ich gar nicht so den Überblick. Also wir wissen da oft auch gar nicht, was dezentral schon alles läuft.
Macht ja auch Sinn, kurze Wege,
Ja.
über den kurzen Weg dann ans Ziel zu kommen. Matthias, wir kommen schon fast zum Ende unseres kleinen Schnacks hier. Und zum Schluss jeder Podcast-Reihe stellen wir immer dieselbe Frage, nämlich, gibt es für dich ein Landü-Ei, ein Landüberraschungsei? Gibt es Situationen, Erlebnisse, die dich im Zusammenhang mit dem Thema ländliche Räume, ländliche Entwicklung mal besonders überrascht haben?
Ja, vielleicht wirklich diese Präsenzstelle in Luckenwalde. Jetzt ist Luckenwalde ja nicht so ganz der ländliche Raum, den man denkt, so dörflich oder so, sondern es ist ja schon städtisch. Aber dass da doch das Land, die Kommune und die Hochschulen, die beiden so gut zusammenkommen und es geschafft haben, so eine 800 Quadratmeter große Halle zur Verfügung zu stellen, in dem sozusagen Hochschule und Leute aus der Region sich treffen können und gemeinsam Sachen machen können. Das finde ich eigentlich schon ein tolles Ding. Und ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass das nicht nur ein guter Gedanke ist, den man in so einem Projekt ausprobiert, sondern dass sowas eine Perspektive hat. Mit allen Schwierigkeiten, die da dranhängen, sowas zu bespielen und zu organisieren. Aber ich glaube, Region zu entwickeln, heißt natürlich auch, den Regionen zu zeigen, dass man bereit ist, da was zu tun. Und das, finde ich, ist an der Präsenzstelle Luckenwalde ein ganz gutes Beispiel.
Ja, und schön, dass wir über diesen Podcast auch dieses schöne Beispiel transferieren können an möglichst viele Zuhörerinnen und Zuhörer und die sich vielleicht Gedanken machen können, ist das vielleicht auch was für unsere Region? Das soll so ein Podcast ja auch beinhalten. Matthias, ich gucke auf die Uhr. Ich bekomme hier schon eine Sanduhr angezeigt. Unser Gespräch ist leider schon fast zu Ende. Ich darf nur sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war wieder der Podcast Landaussichten der Andreas-Hermes-Akademie. Ich danke sehr Matthias Hau von der Fachhochschule Potsdam. Und wir haben über das sehr wichtige Thema Forschung und Transfer gesprochen, sowohl für die Hochschule als relevanter Faktor als auch für die Region und am besten immer mit Praxispartnern. Das ist ja das Prinzip, auch von Hochschulen, Fachhochschulen sehr anwendungsorientiert zu arbeiten. Und ja, danke für dieses spannende Gespräch. Es gibt noch viele Fragen, die offen sind und viele Baustellen, die sicherlich bearbeitet werden müssen. Ich sage nun mal das Thema Personalkosten, das hatten wir ja heute. Und wie kann man das hinbekommen, da so ein bisschen mehr Kontinuität bei aller notwendigen Flexibilität reinzubekommen? Also Matthias, herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank auch und würde gerne jeden Interessierten aus dem ländlichen Raum oder aus hochschulferneren Regionen ermutigen, doch mal bei irgendeiner Hochschule anzufragen. Irgendwas geht bestimmt.
Ja, wunderbar. Das ist doch nochmal ein schönes Plädoyer, für das ich dich auch nochmal sehr danke. Also, das war Landaussichten für heute. Wir schließen für heute das Mikrofon und sagen bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.